Dieser Podcast wird dir präsentiert von der Event AG. Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für deine Eventtechnik. eventag.ch.
Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um? Schön, sind ihr dabei in dieser Endlich-Leben-Folge. Ich bin Evelyn Gutknecht und für diese Folge bin ich in Kanton Solothurn gereist, auf Hessikofen zu der Susanna Diethelm. Sie hat vor 2 Jahren die erste mobile Palliativcare im Kanton Solothurn gegründet. Und wenn ihr euch jetzt fragt, mobile Palliativcare, was ist das genau? Das erklärt uns Susanna Diethelm natürlich in dieser Folge. Aber kurz gesagt, die mobile Palliativcare betreut Menschen am Lebensende, die nicht ins Spital oder in ein Pflegeheim sterben wollen, sondern eben zu Hause.
Das Spital hat es vielleicht nicht so gerne, wenn ich das sage. Wenn es richtig, wir sagen dem End of Life, richtig Ende vom Leben geht, dann können wir eigentlich fast alles machen, wie sie im Spital machen.
Susanna Diethelm und ihr Team pflegt die Sterbenden, gibt ihnen Medikamente, übernimmt organisatorische Aufgaben und sie ist häufig auch wie eine Seelsorgerin, auch für die Angehörigen.
Das ist so schwierig, wenn man miterleben muss, dass seine liebste Person leidet und wird bald einem verlassen. Die brauchen auch sehr viel Unterstützung, sehr viel Gespräch ihrem Prozess und natürlich die Patienten auch selber.
Was Menschen am Lebensende brauchen, was fürs Sterben zuhause wichtig ist und welche Rolle Spiritualität am Sterbebett spielt, das und mehr hat mir Susanna Diethelm an ihrem Küchentisch erzählt. Im Hintergrund hat die Kuckucksuhr getickt und die hat ziemlich am Anfang des Gesprächs für einen grossen Lacher gesorgt.
Ja, noch mal mehr vor Augen.
Der Kuckuck war für mich aber nicht die einzige Überraschung während dem Gespräch. Ganz unerwartet hat mir Susanna Diethelm nämlich auch von einem Erlebnis erzählt, wo sie selber zwischen Leben und Tod gehangen ist. Aber hört selber.
Wenn du dich noch einmal vorstellen willst, wie stellst du dich dann vor?
Ich sage Susanna Diethelm, mobile Palliativcare. Ja, das ist mal das Erste. Und nachher der weiter von dem her, was wir machen oder so. Oder bei wem soll ich mir vorstellen? Bei den Klienten?
Wenn du irgendwie, nehmen wir mal an, du bist an einem Geburtstagsfest und dort hat es Leute, die du noch nicht kennst und die fragen, ja, was machst du so, Susanna?
Aha, ja, das ist natürlich ganz etwas anderes. Entweder beruflich vorstellen oder an einem Geburtstagsfest. Also, wenn es jetzt privat ist, dann nachher bin ich eher ein bisschen zurückhaltend. Also, es ist ein Gebiet, wo viele vielleicht auch ein bisschen abgeschockt, also, wie soll ich sagen, wo das nicht so gerne haben. Es kann nicht jeder gleich um den Tod reden. Und wenn ich dann gerade sage, mobile Palliativcare, dann stelle ich mich meistens vor, ja, ich habe eine eigene Spitex-Organisation spezialisiert auf Palliativcare. So. Ja.
Also hast du das Gefühl, sind die Leute dann ein bisschen vor den Kopf gestossen, wenn sie gerade merken, oh, bei dir geht es um Sterben, Tod, all das Schwierige?
Ja, das schon. Also man möchte auch nicht jemanden, wo vielleicht ein Trauma hat oder so, gerade im Privaten, es kann ja etwas auslösen. Mhm. Und dort bin ich eher, ja, darum bin ich eher ein bisschen vorsichtiger von dem her. Und Palliativcare ist es noch ein bisschen neutraler. Oder die einen sagen, ah ja, und hängen dann ein. Und andere, wow, nein, sie wissen nicht, was es ist, keine Ahnung. Und dann kann ich es auch stehen lassen. Mhm. Und wenn jemand mehr möchte wissen, dann erzähle ich natürlich dann schon gerne mehr von der Arbeit. Und man merkt schnell, ob jemand schon Kontakt hat mit jemandem, der palliativ war oder ist, und die reden gerne und eben auch gerade den Faden aufnehmen. Und andere, ja, nein, und dann ist das auch gut.
Mhm. Wir kommen natürlich nachher im Laufe dieses Gesprächs darauf zu reden, was denn du da genau machst in dieser mobilen Palliativcare. Zuerst stelle ich aber eine Frage, die ich normalerweise sonst im Podcast eher am Schluss stelle, aber ich möchte heute gerade mal voll einsteigen. Und zwar heisst ja unser Podcast «Endlich leben». Was verstehst du unter «Endlich leben»? Mit was verbringst du das in Verbindung?
«Endlich leben». Ich habe gerade eine Geschichte in Gedanken und da ist ein Mann zu einem Priester gegangen, oder ich weiß auch nicht, einfach zu einem anderen Mann. Und dann hat er gesagt, ja, ich sehe, dass du lebst. Und dann sagt er, ja, wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich laufe, dann laufe ich. Ja, das mache ich doch auch. Und dann sagt er, nein, wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich laufe, dann laufe ich. Ja, was soll jetzt der Unterschied sein zwischen deinem Leben und meinem Leben? Und dann sagt er, die meisten Menschen, die sitzen, haben den Gedanken schon beim Stehen. Und wenn sie stehen, haben sie den Gedanken schon beim Laufen. Endlich leben heisst genau das Leben, das ich jetzt lebe, bewusst. Ich esse bewusst, ich sitze bewusst. Ich habe nicht schon Gedanken überall. Wie oft tut man sich auch selber ertappen, dass man etwas nur halbpatzig macht, wie man schon in den Gedanken weiter ist. Und das ist auch für mich sehr wichtig, dass ich das, was ich mache, wirklich mit ganzem Herzen mache und voll und ganz und nicht schon Gedanken habe beim Nächsten, was ich machen muss. Und ist auch das, was ich den Klienten, den Patienten versuche zu vermitteln, den Moment leben. Jetzt, er kommt nie mehr zurück.
So das bewusste Leben. Hast du das Gefühl, machst du das jetzt noch mal bewusst oder ist das noch mehr dein Ziel, seit du dich so fest auch durch die Arbeit mit sterbenden Menschen befasst, mit dem Tod befasst, dass es dir vielleicht noch mal mehr vor Augen ist, wie wichtig das ist, dass wir das Leben bewusst leben?
Ich denke schon, dass das mit meiner Arbeit zu tun hat, weil ich so vieles erlebe. Wie schnell kann es gehen, dass es eben, dass das Leben zu Ende ist. Aber auch, wenn ich mit jüngeren Leuten Patientenverfügung ausfülle, wie schnell kann jemand einen Unfall haben oder hat selber erlebt in der Familie. Ja, niemand weiss, was eigentlich morgen ist. Und wenn man den Tag, jeden Tag als Geschenk lebt, dann lebt man schon bewusster.
Aber es ist auch eine mega Herausforderung, nicht? Also ich merke, ich nehme mir das etwa mal vor, auch gerade seit ich diesen Podcast mache und mit sehr viel mit Leuten rede, halt über Tod und Trauer, denke ich sehr häufig, ja, ich will bewusst leben, aber nachher bist du so im Alltag in der Hektik rein und dann, ja, geht es wieder runter. Man regt sich wieder auf über dieses und jenes und studiert am Morgen rum und was muss ich noch alles. Wie gelingt es denn dir? Hast du das Geheimrezept?
Also mir gelingt es ja auch nicht immer. Jeder wird einfach in den Lebensstrudel hineingenommen mit das ist es, dieses ist es, jenes ist es. Und ich denke, durch das, dass ich nicht mehr so aktiv bin in so vielen Vereinen und früher fast jeden Abend weg, also durch das, dass wir eine 24-Stunden- Erreichbarkeit haben, ist mein Leben sehr eigentlich auf den Job und meine Hobby und so weiter hat sich das beschränkt und somit auch viel weniger Stress, weil ich muss immer Zeit haben. Das heisst, ich muss fast jederzeit können abgänglich sein und zu jemandem können gehen, ganz spontan. Und wahrscheinlich durch das ist mein Leben gar nicht mehr so gefüllt. Und dann kann ich auch ein bisschen bewusster leben, weil ich habe mittlerweile den Stress auch gar nicht mehr gern. Vielleicht bin ich auch ein bisschen älter. Vielleicht macht es das aus, dass ich das auch gar nicht mehr will. Ich will nicht mehr überall hin und muss auch nicht mehr überall sein, weil ich eben gerne auch viel mehr die Ruhe schätze. Mit mir selber, mit meinem Ehemann, mit der Familie. Mhm. Ja, ich denke auch das. Und sobald einfach zu viel will, oder zu viel auf mich einströmt, macht es innerlich immer, halt, das will ich gar nicht.
Ich will doch eigentlich bewusster leben. Ja, ich möchte jetzt gerne ein bisschen auf deine Arbeit eingehen. Du hast vor 2 Jahren hast du die mobile Palliative Care gegründet. Warum?
Ganz, ganz zuerst, warum dass ich Palliative Care eingestiegen bin, das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt von meiner Grossmutter. Sie war zu Hause, meine Angehörigen haben sie gepflegt. Und sie hat ganz, ganz starke Schmerzen gehabt und der Hausarzt hat quasi wie nicht geholfen. Also er hat vielleicht ein bisschen Angst gehabt vom Morphium und sie ist qualvoll, leider qualvoll verstorben. Und dort habe ich mir innerlich gesagt, und ich will den Menschen helfen, die daheimen sterben, dass sie nicht müssen mit Qualen, sei sie in allen Bereichen, nicht nur körperlich, seelisch und auch die Angehörigen, dass die nicht ja, so alleine gelassen sind. Mhm. Und dann habe ich verschiedene Ausbildungen gemacht in all diesen Jahren und so weiter. Und dann etwa vor 10 Jahren habe ich dann noch eine grössere Ausbildung gemacht, in Palliative Care, und wollte dann dort, dass im Solothurnischen, so ja, richtig mobile Palliative Care, das machen. Und zugleich ist noch, das ist etwas ganz, ganz Persönliches. Ich bin wirklich am Lebensende gestanden. Ich hatte einen Tumor von 4,5 Kilo. Und nachher hat mein Zwerchfell nicht mehr recht geschafft. Und dort habe ich eine Nahtoderfahrung gemacht auf das. Und es klingt jetzt so komisch, aber das sind ganz persönliche Sachen, wo ich dort gemerkt habe, ja, ich habe innerlich vom Leben müssen Abschied nehmen. Ich hatte Atemnot. Und dann war es wie ein Bild für mich gewesen. Ja, jetzt habe aber nicht wollen. Habe irgendwie mit Gott gefeitet. Und habe gesagt, nein, ich will sicher nicht zu dir kommen. Geht es eigentlich noch? Und so, du kannst mich ja nicht nehmen. Ich habe 2 kleine Kinder, 2 und 4. Geht es eigentlich noch? Und habe mit Gott innerlich gefeiert, als ich gemerkt habe, ja, er will mich rufen. Und das ist ganz speziell, dass man mit Gott irgendwie verhandeln kann, wenn es an den Tod geht. Ja, das hat mir noch niemand erzählt. Von dem her, auf jeden Fall habe ich dann schlussendlich gesagt, also gut, wenn du mich zu dir willst nehmen, dann schaust du zu meinen Söhnen. Und dann, voilà, dann habe ich so gesehen, wie ich wegschwebe und quasi wie vor der Tür komme. Und dort kommt eine Stimme. Ich habe Gott nicht gesehen und Jesus auch nicht, aber eine Stimme. Okay, ich weiss jetzt, dass du mir vertraust. Ich schicke dich zurück und du wirst den Menschen helfen. Und das Wort ist wie eine mobile Palliative Care gefallen. Und nachher, das ist für mich, es ist wie eine neue Welt abgebrochen. Also das heisst, ich habe eine Aufgabe bekommen, aber ich habe gewusst, ich weiss nicht wann, keine Ahnung. Und es ist 18 Jahre gegangen, als ich mit innerlich gewusst habe, eines Tages wird mich Gott dazu beauftragen, das zu machen. Und nach 18 Jahren habe ich dann wirklich gewusst, jetzt ist der Moment da. Manchmal habe ich gedacht, in diesen 18 Jahren, ja, jetzt ist es der Moment. Aber es war noch nicht der Moment. Es ist immer noch weitergegangen und weitergegangen. Bis vor 2 Jahren, als ich gewusst habe, so, jetzt muss ich das eigene Geschäft gründen. Und da im Kanton Solothurn. Ja.
Jetzt hast du mir da gerade eine Wahnsinnsgeschichte erzählt. Da muss ich jetzt noch mal schnell ein bisschen reingehen. Wenn du magst, in das Nahtoderlebnis. Also ja. Du hast einen Tumor gehabt, du bist fast gestorben. Also bist du in einem Spital gewesen? Mhm.
Ja, im Spital war das gewesen.
Und,
ja.
Und man hat gewusst, also die Susanna, die ist eigentlich kurz vor dem Sterben.
Es war eigentlich nicht so gewesen, dass sie gewusst haben, dass ich vor dem Sterben bin, weil der Tumor ist schlussendlich gutartig gewesen. Aber durch das, dass es so eine riesengroße Masse gewesen ist und wenn das von einem in einer Operation rausgenommen hat, ist das Zwerchfell wie total überdehnt gewesen und hat, wenn ich schlafen wollte, einfach nicht mehr recht können, also die Aktivität übernehmen, die Aufgabe vom Zwerchfell. Und dann ist mir immer der Puls zusammengefallen. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, ich spüre meine Beine nicht mehr, ich spüre mich nicht mehr und ich gehe wie weg und habe Panik bekommen. Und ja, und schlussendlich hat mir der Arzt einfach das nicht geglaubt und die Krankenschwester auch nicht und haben mir einen Seelsorger geschickt. Und ein Pfarrer, und der sagte, ja, er könnte schon mit mir beten. Und ich war so verrückt gewesen. Und er sagte, ja, der betet halt. Aber es ist meine Empfindung, dass ich werde sterben. Und er so, ja, also der sieht nicht gerade danach aus. Und ich habe einfach gemerkt, es nimmt mich niemand ernst. Oder?
Das ist ein schlimmes Gefühl, oder?
Also es ist extrem schlimm gewesen. Ich bin innerlich so verrückt gewesen auf alle. Auf den Arzt, auf das Pflegepersonal und schlussendlich noch der, der mit mir hat wollen beten, oder? Und das Gefühl gehabt, er wüsste es doch oder irgendwie so. Und dann sagt er, ja, dann lässt er es halt geschehen. Und ich so denke, ja, es ist also schon nicht so einfach. einfach das geschehen lassen. Also, weil die Angst, jedes Mal, als ich gemerkt habe, ich spüre meine Beine nicht mehr und es geht auf und ich trete ihn weg, das war jedes Mal eine Situation von Panik.
Kontrollverlust auch,
ja,
oder?
Absolut, ja, oder? Und niemand hat mich ernst genommen und haben sie alle eigentlich, ja, die ist ein bisschen durch bei Rot und so, ab da. Ja.
Und dann hat es aber den Moment gegeben, wo wie bewusstlos geworden bist dann, wo das so, der Puls so abgegangen ist.
Ja, genau.
Und in dem Moment hast du das Erlebnis gehabt, wo du es vorher beschrieben hast. Du hast erwähnt, dass du mit Gott gefightet hast. Ja. Ist denn das auch etwas, was du sonst in deinem Leben vorher gemacht hast, so in Kontakt sein mit Gott? Also ist dir nicht fremd gewesen?
Also der Kontakt mit Gott, der ist mir nicht fremd. Also ich bespreche mit ihm eigentlich vieles und ich fighte auch mit ihm und sage, was ungerecht ist und was ich jetzt nicht fair finde, was er zugelassen hat. Und ja, das kenne ich schon mit ihm wirklich. Er ist für mich so wie ein Freund, wo man alles kann sagen, aber auch Sachen kann sagen, wenn man nicht zufrieden ist, und Sachen kann sagen, wenn man Schönes erlebt hat und teilen und so. Ja.
Und eben, dann hast du die Stimme gehört, die gesagt hat, mobile Palliative Care. Also du wärst selber gar nicht auf den Begriff gekommen. Hast du das Gefühl, das ist wirklich von Gott eine Eingebung gewesen?
Ja, das ist wirklich von mir her eine Führung gewesen. Und es ist ja dann auch, wenn man denkt, 18 Jahre ist eine lange Zeit. Und du drehst das, ich habe nicht mit meinem Mann, ich habe eigentlich mit sozusagen niemandem darüber geredet, mit dem Erlebnis, weil ich auch gedacht habe, ja, es nimmt sie an, ach, die tun dich für irgendwie, ja, was erzählt die und so. Und
wenn du meinst, ein bisschen speziell, du spinnisch, oder? Ja.
Ein bisschen spezielle Sachen erzählt, dann denkt man, ja, der gehört ja in Psychiatrie und so. Also ich habe das wirklich auf meinem Herzen getragen, ganz für mich, und habe gedacht, okay, irgendwann weiss ich, wenn es dann wirklich ist, aber es war für mich ein wunderbarer Schatz gewesen, weil das hat mir extrem eine Lebensaufgabe gegeben, weil ich gewusst habe, ab dem Moment Gott will mich bewusst auf der Erde. Und ich bin vorher schon, hatte es schon zwei oder drei Sachen gehabt, wo ich auch schon wirklich, sagen wir jetzt, geführt von Gott das Leben geschenkt bekommen habe. Und dann eigentlich nochmal eins. Wirklich ganz bewusst, ja.
Ich glaube, mit dir könnte man zwei oder drei Podcast-Folgen machen, schon nur jetzt über das Nahtoderlebnis und was es mit dir gemacht hat. Aber eigentlich bin ich ja da, um mit dir über die mobile Palliativcare,
ja, genau,
zu reden, über deine Leidenschaft vom Begleiten von Menschen, die am Lebensende stehen. Vielleicht musst du uns zuerst ein bisschen erzählen, mobile Palliativcare, das kennt ja auch nicht jeder. Man weiss, den Begriff Palliativcare kennt man, oder? In Spitälern gibt es Palliativstationen für Menschen, die eben auf dem Sterbebett liegen, das gibt es in Pflegeheimen etc. Aber was ist denn der Unterschied mobile Palliativcare? Also mobil heisst ja unterwegs sein. Kannst du uns etwas über diese Arbeit erzählen? Wo findet denn die statt und was genau machen die?
Also mobil ist wirklich, wie du das sagst, unterwegs sein. Dann kommt aber der Begriff noch spezialisiert Palliativcare. Und man weiss, dass die Spitex-Organisationen oder auch Freischaffende oder private Spitex-Organisationen, die tun auch Palliativcare anbieten. Palliativ ist der Begriff, man tut den Menschen, der krank ist, ummanteln, man hilft ihm, man ist da. Und dann gibt es aber die Situationen, wo die Grundversorgung, nennt man das, dass wir nicht mehr können, weil es einfach zu, es braucht mehr, es braucht ein spezielles Wissen, es braucht auch noch nebst der Ausbildung. Die Ausbildung hilft einem, aber die Erfahrung und der Austausch und dort, dass man nachher der Mensch, der vom Spital heimkommt oder heimgeht oder aufs Mal von die Heime, man sagt, das ist ein Begriff, auch komplex oder komplex, instabil, palliativ, das sind die drei Begriffe. Und komplex ist, es hat viel. Also er hat nicht nur ein bisschen Schmerzen, sondern es kann Atemnot dazu kommen, zum Beispiel epileptische Anfälle oder einen grossen Verband, den man hat. Und es braucht viel. Wenn wir bei jemandem sind, haben wir meistens einen Einsatz, der ein bisschen länger geht. Der Spicktex kommt rein, macht etwas, geht raus. Und wir tun 24 Stunden Erreichbarkeit anbieten. Das heisst, die Angehörigen und der Klient oder Patient, die können uns 24 Stunden anrufen, wenn er jetzt in der Nacht Schmerz hat und nicht weiss, was nehmen. Oder aus mal etwas vorkommt und er hat Angst oder Panik oder die Angehörigen oder vom Verband. Oder es sind so viele Sachen, die mitspielen, wenn jemand so fest erkrankt ist, die Probleme machen können. Und wir sind jederzeit da und sie können uns immer und zu jeder Zeit anrufen.
Das ist natürlich eine mega Sicherheit, die ihr den Leuten so gebt. Mhm. Oder? Aber ihr seid schon für die Menschen da, die heim bleiben wollen, die jetzt nicht in ein Spital gehen, die nicht in ein Pflegeheim gehen wollen, sondern die wirklich sagen, hey, ich möchte eigentlich, solange es irgendwie geht, zu Hause sein, zu Hause vielleicht sogar sterben.
Ja, genau. Es hat ganz spezielle Indikationskriterien, sagt man dem. Und unter den Indikationskriterien, wo ein mobiler Palliativcare-Dienst reinkommt, ist zum Beispiel eben, er möchte in die Heime sterben. Man macht es möglich. Es ist nicht immer 100%, aber man geht in die Richtung. Nachher, die Angehörigen sind auch gehalten, weil das ist so schwierig, wenn man muss miterleben muss, dass seine liebste Person leidet und wird bald einem verlassen. Die brauchen auch sehr viel Unterstützung, sehr viel Gespräch in ihrem Prozess und natürlich der Patient auch selber. Und wirklich, wie du das sagst, wir sind für Menschen da, die heime sind. Oder wenn es halt dann ganz schwierig ist, auch dann Begleitung vielleicht für einen Moment in dem Sinn, wenn er ins Spital geht, aber vielleicht wieder möchte ich heimkommen. Mhm. Aber das Ziel ist, dass er aufgehoben ist, auch wenn es schwieriger wird, dass er zu Hause sein kann. Mhm. Und wir haben sogar die Möglichkeit, mit Pumpen zu arbeiten, wenn jemand sehr starke Schmerzen hat oder Unruhe und so. Im Grunde genommen, ja, ein Spital hat es vielleicht nicht so gerne, wenn ich das sage, wenn es richtig, wir sagen dem End of Life, richtig Ende vom Leben geht, dann können wir eigentlich fast alles machen, wie sie im Spital machen. Mhm. Nur sind wir nicht 24 Stunden vor Ort, aber wir können helfen und sonst kann man ein Netzwerk aufbauen mit Freiwilligen, die dann auch vor Ort gehen und dort sind und schauen in der Nacht oder durch den Tag durch. Und im Grunde genommen ist es einfach das, was dann der Klient und der Mensch braucht. Da schauen wir, dass wir irgendwie die Schublade ziehen können und ihnen dann auch zur Verfügung stellen. Wir sind sehr, also wir haben ganz einen Haufen Ideen, wie wir gewisse Sachen machen können, weil es ist bei jedem Mensch anders. Mhm. Und jeder Mensch braucht etwas anderes. Anders, ja.
Du hast erwähnt, ihr könnt eigentlich fast das Gleiche wie ein Spital haben, wenn es um die Begleitung von Sterbenden geht. Mhm. Natürlich könnt ihr nicht operieren oder so, aber das machen wir ja nicht mehr.
Genau.
Bei Sterbenden, also wie muss ich mir das vorstellen? Ihr könnt Medikamente geben, wo die Schmerzen lindern. Was könnt ihr dann sonst noch?
Medikamente geben, die Schmerzen lindern, das ist eins. Das denkt man immer als Erste. Mhm. Aber der Support, da zu sein, zu hören, mitzutragen, eben das Ohr haben, das ist so wichtig, dass die Angehörigen oder der Patient selber, weil es Gespräche sind so wichtig, dann sagt man Entscheidungsfindung. Also, was will ich noch? Also, sehr viele sind ja in einem Prozess, vielleicht haben sie Krebs und nachher macht man nach Chemotherapie, Radiotherapie und man ist ganz viel in den Spitälern und aufs Mal heisst dort, ja, wir können eigentlich nichts mehr machen und dann gehe ich in ein Loch. Das ist, also, ja, ist ganz schwierig. Und nachher dort sie aufzufangen und das eigentlich auch wenn jemand keine Chemotherapie und keine Radiotherapie mehr machen kann, dass das nicht gerade jetzt Ende bedeutet, sondern er hat noch Zeit und dass man dort in den Gesprächen im Ganzen mitgeht und mitführt und das Leben wie neu gestaltet, eben den Tag. Und Cicely Saunders, sie hat gesagt, nicht dem Leben mehr Tag geben ohne Qualität, sondern den Tag mehr Leben geben. Also der Tag, wie wir es ganz am Anfang hatten, bewusster leben und bewusster erleben, das, wo man noch kann, leben.
Mhm. Und da bietet ihr wie Unterstützung durch eben herausfinden, ja, was ist noch möglich, wo hat die Person vielleicht noch Wünsche, Bedürfnisse, wie könnte man das noch umsetzen?
Genau, das ist ganz ein wichtiger Punkt von dem her. Über die Schmerzen, dann die Entscheidungsfindung, die wir angesprochen haben. Und halt, hat ja verschiedene, wir sagen dem auch Symptommanagement. Also beim einen Menschen sind die Schmerzen, der andere hat vielleicht, ist immer müde und ist so plagend, weil er keine Kraft mehr hat. Oder ein Verbandswechsel oder eben die Atemnot oder die epileptischen Anfälle oder so. Der Sicherheit geben, Unterstützung geben, was kann man machen, dass sie nicht zu fest Angst haben müssen.
Mhm.
Und auch über den Tod reden. Den ansprechen, mit ihnen mitgehen. Ich sage sehr oft, was geht ihnen im Kopf oder im Herz vor? Also ich weiss es ja nicht. Darf ich eine persönliche Frage stellen? Und so sind sie schon gespannt, ja, was wird das für eine persönliche Frage? Und nachher sage ich, ja, was geht ihnen vor? Was denken Sie, was dreht ihr im Kopf? Und dann kommt sehr, sehr viel Persönliches und das macht mir Sorge oder dieses oder vor dem habe ich gar keine Angst. Viele sagen, nein, ich habe gar keine Angst vor dem Tod, aber von vorher.
Wie das ist,
ja.
Sterben. So.
Ja, was vorher wird sein und so.
Weihnachtszeit ist Eventzeit. Planst ein Mitarbeiterfest oder ein Adventskonzert? Brauchst Beleuchtung, Mikrofon oder Beamer und Leinwand? Wärst froh um technische Unterstützung für einen gelungenen Anlass? Wir von der Event AG verstehen deine Wünsche und sorgen dafür, dass Technik funktioniert. Gerne beraten wir dich und stehen dir tatkräftig am Event mit unserem umfassenden Event-Mietpark zur Seite. Du kannst deiner Veranstaltung entspannt entgegenschauen, weil mit der Event AG funktioniert Technik. eventag.ch. Kontaktiere uns jetzt mit deinem Anliegen. Event AG. Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für deine Eventtechnik. eventag.ch.
Also eigentlich bist du auch fast ein bisschen Seelsorgerin, wenn ich das jetzt so höre.
Es hat sehr vieles in das Gebiet geht, weil wir sind gegen Schluss sicher mehrmals pro Tag vor Ort und tragen mit, spüren mit und sprechen die Ängste wirklich direkt an. Und wenn jetzt jemand, wir sprechen das auch immer an, oder wir haben in der Palliative Care ganz besonders die vier Dimensionen, ist der Körper, danach ist die Psyche und das Soziale ringsum, das Umfeld, die mit die Angehörigen und Spiritualität. Und Spiritualität, die dürfen wir nicht links liegen lassen, die müssen wir ansprechen, weil jeder Mensch hat Spiritualität in sich. Der Lebenssinn, ja, was ist mein Lebenssinn jetzt? Wo gehe ich an? Was habe ich hinterlassen? Was ist mein Leben wert gewesen? Und das sind ganz wichtige Fragen.
Und die grossen Fragen vom Leben, oder?
Genau. Mhm. Und dann fragen wir auch, fragen, ja, haben Sie irgendwie eine Beziehung? Ja, sind Sie neu mit in einer Kirche oder irgendwie sonst? Oder was sind Rituelle? Oder was sind Ressourcen, die Stärken? Oder was gibt Ihnen Kraft da drin? Was machen Sie immer? Und so ist das ganz, ganz individuell auch auf eine Person. Und in dem, innen, wo sie das lebt, Spiritualität, müssen sie dann auch unterstützen, wo wir können. Hilfestellung bieten und dass sie die Hilfestellung in der Spiritualität auch überkommen, die sie brauchen, wo sie wollen. Und die einen sagen, nein, das ist gut, ihr macht das gut.
Also, oder dass du vielleicht auch einen Pfarrer vorbeischickst, oder wie meinst du Hilfestellung?
Ja, genau. Ja. Oder wenn jetzt jemand wirklich ganz eine gute Beziehung zu einem Pfarrer hat, dass wir dort fragen, ob wir anrufen sollen, ob wir einen Termin abmachen sollen. Und dann sagen sie manchmal, ja, gerne, oder ja, das mache ich selber. Dass es dort auch einen Halt wieder gibt, ja.
Aber du machst in dem Fall schon auch extrem viel organisatorisch, Sachen in die Wege leiten, für Leute eben Telefon machen. Das klingt für mich nach einem sehr vollen Päckchen, grossen Päckchen an Arbeit, die du da hast oder die ihr als Team habt.
Ja, das ist so. Es hat sehr, sehr vieles Organisatorisches drin, nebst der Pflege. Aber es ist auch sehr hilfreich und entlastend für die Angehörigen zu wissen, es denkt jemand mit und es macht jemand für einen etwas, oder? Weil, ja, wie wir haben gehört, sind die vier Dimensionen und auch schon dort drin, oder, gibt es sehr vieles. Und nachher in der Pflege, vielleicht braucht jemand ein Pflegebett und nachher dort in der vorausschauenden Planung. Das Organisieren ist immer in der vorausschauenden Planung. Wir müssen immer damit rechnen, was könnte kommen und dann schon vorbereiten, damit dann, wenn es würde kommen, wir schon vorbereitet sind und es nicht zum Beispiel zu einer Hospitalisation geht oder auch zu einer Unruhe, die nicht nötig wäre. Weil jeder kleinste Stress ist eine riesige Belastung in so einer Situation.
Hast du ein Beispiel, was dann so Sachen sind, wo man muss früh genug daran denken?
Ja, was uns ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn jemand jetzt zum Beispiel vom Spital heimkommt oder sich sagt, ich möchte nicht mehr ins Spital, dann müssen wir mit den Ärzten schauen, dass wir alle Medikamente, die könnten, gebraucht werden, schon zuhause haben. Und dann haben wir so einen Zettel, wo man alles drauf tut, vielleicht eben, wenn du jetzt bei Angst oder bei Erbrechen oder bei, es hat ganz viele Begriffe und dann wissen wir brauchen das Medikament und nachher tut der Arzt einfach die Verordnungen ausstellen und dann bringen wir so eine Box vor Ort und dort hat es einfach alle Sachen drin, die wir müssen und werden können oder vielleicht eventuell braucht er das, wenn er jetzt richtig sterben geht, dann gebraucht werde. Und dass man nicht zu Nacht um zwei müssen an einem Medikament nachrennen, weil das ist das Ding vor Unmöglichkeit. Mhm. Wir müssen alles im Voraus schon vor Ort haben.
Wir wollen gewappnet sein, ja. Eben, wenn du jetzt an deine Geschichte denkst von deiner Großmutter, dass das eben nicht passieren muss, dass man niemand unter Schmerzen oder unter Qualen muss sterben. Du hast vorher mal erwähnt, das ist noch so bei mir hängen geblieben, es ist nicht immer möglich, dass jemand zu Hause sterben kann. Es gibt Fälle, wo es dann gleich Spital braucht. Von was für Fällen reden wir denn da? Oder ja, wann ist es vielleicht auch nicht sinnvoll, dass jemand zu Hause stirbt?
Es kommt ganz fest auf die Angehörigen drauf an. Weil die Angehörigen sind ja 24 Stunden unter Patienten. Und wenn sie überfordert sind und wenn sie zu fest gestresst sind und merken, dass jetzt bin ich am Limit, ich habe keine Nerven mehr, ich bin nur noch am Heulen, ich kann meinem Angehörigen nicht mehr helfen, weil ich bin nicht mehr fähig. Denn das ist eine sehr grosse Grenze, weil man ja schaut auch auf das ganze Umfeld, wie geht es denn. Wenn das Umfeld sich dreht fühlt durch die Spezialisierte, oder wir arbeiten auch mit der Spitex zusammen, so im Päckchen, dann nachher, wenn man das alles gut kann organisieren und sie sich sicher fühlen und die Angehörigen auch, dann ist die Situation ruhig. Aber wenn die Situation aus irgendeinem Grund akut und unruhig wird, dann ist auch wieder das Gespräch. Und nachher muss man sagen, jetzt ist eine Hospitalisation wichtig, dass es wieder ruhig wird.
Eben, es kann ja auch sein, dass die Angehörigen, nehmen wir jetzt mal an, die Partnerin sagt, hey, ich kann das nicht, ich habe Angst davor, wie das ist, meinem Partner zuzuschauen, wie er da daheim stirbt, wenn ich dann allein bin in der Nacht und so. Und das muss man schon auch ernst nehmen, oder? So
absolut.
Angst.
Das muss man ganz, ganz ernst nehmen. Und darum sind Gespräche auch ganz wichtig, oder? Weil es braucht das Umfeld. Und wenn sich jetzt ein Ehepartner oder sonst derjenige, der die Person 24 Stunden zuhause betreut, das nicht kann, aus irgendeinem Grund, weil das muss man akzeptieren, das gibt es. Oder? Das gibt es einfach. Und dann nachher tut man auch im Gespräch schauen, dass es, was ist jetzt das Beste? Mhm. Wie könnte man das abholen und was gibt es für eine Lösung da drin.
Aber ihr seid in dem Fall schon sehr fest für beide da, für die kranke Person sowie auch für eben die Angehörigen. Was würdest du sagen, für wer bist du fast mehr da?
Am Anfang ist man mehr für den Patienten da. Und nachher richtig End-of-Life-Situationen, wo dann es, oder wie stellt man sich Sterben vor, muss man vielleicht noch ein bisschen so am Anfang können die Leute noch gut reden mit Bestimmung und so und sie werden immer müder und es kann sein, dass sie am Schluss schläfrig werden und sogar einfach nicht mehr ansprechbar sind, aber noch voll da sind und einfach alles mitbekommen, aber keine Kraft mehr haben, um sich äußern verbal, vielleicht nur noch durch das Augenzwinkern oder vielleicht das nicht einmal mehr. Und in dieser Situation sind wir nachher eigentlich am Schluss, wenn der Patient wie nicht mehr so ansprechbar ist, 80% ist nachher Angehörigenpflege.
Mhm. Und wie sieht die aus, die Angehörigenpflege?
Das ist ihre Bedürfnisse fragend oder spürend rausspüren. Möchten sie helfen in der Pflege? Was brauchen sie? Jeder braucht etwas anderes. Brauchen sie können mithelfen, Pflege zu machen, morgen, Mittag, am Abend? Brauchen sie können selber etwas spritzen? Brauchen sie Anleitung da drinnen? Wollen sie das oder wollen sie das nicht? Wie muss man das nachher organisieren? Und einfach sie begleiten. Sie haben so viele Fragen. Wie ist das denn? Und ja, wenn? Und wie? Und hören, so haben. Man sitzt ab und sagen sie meistens noch, wenn sie einen Kaffee. Und dann hökelt man noch einen Moment nach der Pflege und hört einfach, was sie Bedürfnisse. Was brauchen sie? Und jeder Mensch, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, ist individuell und anders. Und darum muss ich immer fragen, oder unser Team fragt, was möchten sie, was brauchen sie, was kann ihnen noch helfen da drinnen.
Es dunkelt mich auch schön, dass ihr auch die Zeit habt. Oder? Man hört viel so, im Spital haben die Angestellten häufig nicht die Zeit, um wirklich anhöckeln. Oder auch bei der Spitex, so, was ich höre, ist häufig, die sind auch unter enormem Zeitdruck. Und ihr habt die Zeit, um eben anhöckeln, da sein. Hören.
Das ist ein wichtiger Bestandteil von uns. Darum heisst es mobile spezialisierte Palliativcare. Wir haben auch nicht einen durchtakteten Tagesablauf. Wir haben viele Zeiten, wo wir wie so ein bisschen Leerzeiten drin haben, weil wir ja nie wissen, ist jetzt noch ein Notfall. Wir müssen immer wieder abkömmlich sein. Aber auch wenn wir zum Beispiel gerade in einer Pflege sind und ein Telefon haben, ein Notfalltelefon, jeder weiss, alle sagen, ja, geht nur. Und dann, wenn sie nachher fragen, ist es gegangen? Weil jeder dann auch weiss, wenn es mich betreffen würde, die Person würde auch gerade zu mir kommen. Mhm. Und das ist so schön, dass es ist auch unter den Klienten oder so ein Geben und ein Nehmen.
Mhm. Auf eurer Webseite habe ich gelesen, dass Ganzheitlichkeit ganz ein wichtiger Aspekt ist im Begleiten von Sterbenden. Warum ist, oder kannst du etwas dazu sagen, zu dieser Ganzheitlichkeit? Was ist da damit gemeint?
Wir nehmen das Beispiel Schmerz. Es hat jemand wahnsinnig Schmerzen. Und der Schmerz geht in die Ganzheitlichkeit von diesen vier Dimensionen, die ich schon ernannt habe. Also wir haben den physischen, also der Schmerz kann im Körper sein. Ja, wenn man sich schneidet, dann weiss man, ja, das ist körperlich, das ist der Schmerz. Dann hat es aber noch einen psychischen Bereich. Und bei unseren Patienten oder Klienten nennen wir sie psychisch. Es ist eine Angst vorhanden auch, ja, was passiert weiter, jetzt, wenn der Tumor noch mehr wächst, was passiert dann noch weiter? Das geht in den psychischen Bereich hinein. Und nachher im sozialen Bereich kann der Schmerz auch ganz stark sein. Wenn ich sterbe, dann verliere ich meinen Ehepartner, ich bin nicht mehr da, meine ganze Familie, was macht meine Familie? Das ist der soziale Bereich, der auch wehtun kann. Und dann kommt noch der spirituelle Bereich. Mir hat mal jemand gesagt, wir haben dort einen ganzen Haufen Schmerzmedikamente gegeben und es hat nichts angesprochen, überhaupt nichts. Und dann habe ich so gesagt, ja, was denken Sie, warum haben Sie Schmerzen? Und dann sagt sie, Und ich bin verrückt auf den und den und auf Gott bin ich auch verrückt und der lässt mich leiden. Und dort habe ich gemerkt, dass das ein spiritueller Schmerz ist. Also sie war im riesengroßen Hader mit Gott. Und nachher im Gespräch, im weiteren Gespräch, habe ich nachher mehrmals, das ist dann nicht von einem Mal aufs andere, habe ich dann herausgefunden, dass sie ganz fest auf Gott verrückt ist und nachher mit dem Pfarrer oder Seelsorger und nach und dann sind die Schmerzen immer mehr und mehr zurückgegangen. Und so ist es für uns ganz wichtig, dass wir rausgespürt im Gespräch, ja, welcher Schmerz ist es jetzt? Weil wenn der soziale Schmerz da ist oder der spirituelle, dann kann man so viel Morphium geben und es spricht nicht an. Mhm. Und das habe ich auch schon in einer Nacht bei jemandem erlebt. Das war so verrückt. Ich habe den letzten Einsatz gemacht bei ihm und es war eigentlich ganz ruhig gewesen. Und habe ihm noch Morphium gegeben, wunderbar. Und dann, als ich gehen wollte, fand er an zu stöhnen und war gar nicht mehr ansprechbar aufs Mal. Und nachher habe ich angefangen, Morphium zu geben und etwas zum Beruhigen. Morphium beruhigen, immer abwechslungsweise, bis nach dem 2. Und dann habe ich Angst bekommen. Und ich dachte, nein, jetzt habe ich so viel gegeben und er spricht nicht an. Und nachher habe ich ins Spital angerufen und gesagt, jetzt müssten wir nachts um 2 Uhr am Dienst starten, jetzt müssten wir Absicherung geben. Jetzt habe ich das und das so gemacht und er stöhnt immer noch, was soll ich machen? Und er hat dann gesagt, ja, von mir aus, ich gebe Ihnen die Verordnung, die dürfen so viel geben, wie ihr braucht. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt schon so viel gebraucht. Dann hat er gesagt, ja, dann geben halt noch mehr. Und dann gegen 3, nach der 3, habe ich so innerlich einfach gespürt, irgendetwas ist nicht gut. Und habe so innerlich einfach so gut gefragt, du, was soll ich machen? Und dann habe ich so gespürt, ich muss für ihn beten. Und dann habe ich Angst bekommen. Ich gesagt, ja, aber die Angehörigen sind ringsum und ich kann doch den nicht einfach, er ist nicht mehr ansprechbar. Jetzt muss ich die Angehörigen fragen, ob ich für ihn beten darf. Und mein Herz hat geklopft, wie verrückt.
Also hast du nicht gewusst, ob das okay ist?
Ja, weil ich ihn nicht kennt, oder? Mhm. Ich habe ihn nicht so gekannt. Noch nie lange dort drin. Die Spitex-Organisation hat uns involviert. Sie haben ihn auch nicht lange gekannt. Und ich bin einfach, also unser Team war einfach notfallmässig so gewesen. Und das ist auch eben einfach der geplante Einsatz gewesen. Aber wir haben nicht gedacht, dass es so notfallmässig ist. Und dann bin ich aufgewacht und gedacht, ja, ich muss jetzt das einfach fragen. Und dann habe ich die Angehörigen so angeschaut und der Klient hat gestöhnt und dann habe ich gesagt, darf ich sie etwas fragen? Und dann sagen sie, ja. Nachher habe ich gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich für ihren Vater und für ihren Ehemann sollte das Gebet sprechen. Ich weiss nicht, ob er ein Kirchengänger war oder nicht, ich habe keine Ahnung, aber das ist einfach mein Gefühl. Er hat jetzt seit bald vier, ja, schon gute 3 Stunden stöhnt er und Medikamente, die wir gegeben haben und immer wieder, alles nützt nichts. Darf ich für ihn beten? Und die haben genickt. Und nachher habe ich weiss nicht mehr genau, was ich gebetet habe, weil ich war so nervös gewesen. Mein Herz hat so geklopft. Und nachher habe ich ein Gebet gesprochen, dass ich ihn einfach vor Gottes Thron gebracht habe, einfach Gott angelegt habe, dass er seine Entlastung schenken soll und dass er ihm alles vergeben soll, was irgendwie war ist und dass er barmherzig ist, unser Vater im Himmel. Und dass er ihn zu sich nehmen kann, wirklich ihre grosse Liebe. Und eine Viertelstunde später ist er ganz ruhig eingeschlafen und hat ein Lächeln auf seinem Gesicht gehabt. Und sogar die Tochter und die Ehefrau haben gesagt, schau da, er hat ein Lächeln im Gesicht.
Also wirklich so die spirituelle Ebene, die Dimension, wo du, ja... Du sagst, das ist wahrscheinlich für dich ist das mit dem Glauben an Gott verbunden. Mhm. Wie häufig erlebst du so Sachen, wo du sagst, das ist jetzt irgendwie eine Dimension, die man nicht so erklären kann, die irgendwie etwas Göttliches oder einfach etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas Unbeschreibliches drinsteckt?
Ich erlebe es ganz, ganz viel. Und sind immer Wunder, die wir mit unserem eigenen Verstand wie nicht begreifen können. Und da könnte ich so vieles erzählen. Und das ist dann schlussendlich das, was die Angehörigen tröstet, weil sie selber in Wunder inne, dass auch wieder in dem inne, in dem Wunder, trotz dem schweren Abschied, dem Schmerz, etwas da ist, wo sie tröstet, wo sie trägt, wo sie spürt, sie sind nicht allein gelassen worden in diesem schwierigen, schwierigen Moment. Sie sind die liebste Person, die heime begleiten und sind nicht allein gewesen. Ja.
Mega schön, das zu hören. Eben, du bist so viel um Leute herum, um sterbende Menschen herum, hast so viel mit dem Tod zu tun. Wie behaltest du in all dem selber irgendwie die Freude? Oder weißt du, so, dass es dich nicht irgendwie zu fest anfängt zu belasten? Oder ja, ich kann mir vorstellen, wenn du immer in diesem Thema drin bist, dass irgendwie das auch mal schwer kann werden für einen selber.
Das kann es schon in dem Sinn. Also wir sind alles Menschen, das ganze Team. Also was mir hilft, ist das Team, der Austausch. Wie erlebst du es? Was denkst du? Was könnte man da noch besser machen? Was müssen wir noch? Das ist eine riesengroße Stärke, dass ich nicht allein unterwegs bin. Mein persönlicher Austausch oder Zeit oder Stille, wo ich am Morgen immer habe, eigentlich mit Gott, wo ich mir Kraft schöpfe, wo ich mir Weisheit schöpfe, weil es ist so vieles unvorhergesehen und es ist so, man muss so vieles rausspüren, was der Mensch braucht, sei es jetzt die Angehörigen, sei es jetzt der Patient selber, was halt ein schweres Thema ist. Und dort dann auch Weisheit haben, wie man dann reagieren soll und was dann jetzt das Beste da drinnen ist. Dort schaffe ich für mich ganz viel Kraft. Und bei mir selber im Sport auch. Und mit Freunde unterwegs zu sein, wo ich lachen und machen kann. Und auch beim Arbeiten bin ich nicht die, die ernst ist. Wenn ich ernst bin, gibt es so Momente, wo ich ernst bin, aber wenn wir so pflegen oder so, dann kann ich auch ganz viel so Farsen machen oder Sprüche reinbringen und es ist nicht immer nur um das Thema. Und, oder irgendwie so eine blöde, peinliche Situation ins Lustige bringen, oder? Wenn jetzt auch mal jemand ins Bett macht, ich weiss auch nicht, da kommt mir irgendwie ein blöder Spruch, dass man einfach nur noch darüber lachen können, weil mir gerade ein Spruch so in Sinn kommt, weil es gibt ja wirklich so viele peinliche Sachen, aber dort ist es eigentlich schön, dass ich immer so das dann kann so auflockern und wir lachen sehr, sehr viel. Und das ist auch sehr wichtig.
Also das darf auch Platz haben in dieser Arbeit, der Humor.
Absolut. Oder auch mal sagen, das ist der grösste Scheissdreck. Nein, ehrlich, also jetzt kommt das auch noch. Also, hallo? Und also ja, mal ausdrücken, was der Patient auch innerlich denkt. Und ich tue das einfach so formulieren und sagen. Und er sagt, ja, du sagst es wirklich, mir schießt das an. Sag ich, also das dürfte ich anschiessen, oder? Ja, man nennt es beim Namen, es ist nicht lustig, oder? Ja.
Susanna, ich merke, du hast so einen grossen Schatz an Erfahrungen, an Weisheit auch, wenn es darum geht, eben mit Menschen zu begleiten am Lebensende. Ich glaube, wir könnten noch viel mit dir schwätzen. Die Zeit ist langsam vorgeschritten und darum möchte ich einfach noch eine letzte Frage stellen. Was würdest du sagen, was ist besonders wichtig, wenn es darum geht, Menschen am Lebensende zu begleiten? Also was ist einerseits dir besonders wichtig, aber was gibst du auch Leuten mit auf den Weg, die vielleicht jetzt in so einer Situation sind, die wissen, hey, ja, mein Partner, meine Partnerin, da geht es am Ende zu? Oder ja, was würdest du da mit auf den Weg geben?
Das eine ist, wenn man selber weiss, was man möchte, hilft es dann sagen wir, die Angehörigen oder auch das Pflegepersonal, also dort können mitteilen, was man innerlich denkt, was man innerlich sich wünscht. Das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Und wenn das jemand nicht ausdrücken kann, das Pflegepersonal oder die Betreuenden können im feinen Gespräch herausfinden, was sind seine Wünsche. Und anhand der Wünsche kann man nachher wirklich das so aufbauen. Es ist so wie ein Haus, das man so aufbaut, damit es nachher für den Patient, Klient und die Angehörigen auch ja, im Schweren in eine Stimmung wird, oder? Und Kommunikation ist 1a. Kommunikation über Freude, über Trauer, über Bedenken, über Angst, über alles. Kommunikation ist 1a, wirklich. Und anhand von der Kommunikation kann Pflegepersonal oder Angehörige dann auch ja, helfen. Und Kommunikation nebst den Wünschen über den Tod, über alles, man redet einfach nur die Leid als offen da.
Müssen wir das vielleicht schon viel früher machen, bevor man überhaupt in dieser Situation ist, wo man weiss, ich bin sterbenskrank. Hast du das Gefühl, müssen wir allgemein in unserer Gesellschaft mehr darüber reden, wie könnte es sein, wenn ich am Lebensende bin?
Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ist Patientenverfügung, auch wenn man jung ist, sollte man die eigentlich machen, um die Angehörigen oder zum Beispiel einen 16-Jährigen, der gerade fahren es kann ein Töpfunfall sein und er kann nicht mehr ansprechbar sein und man nicht weiss, wie entscheiden. Wenn er aber vorher das mit den Angehörigen besprochen hat oder Patientenverfügung geschrieben hat und gesagt, das ist für mich lebenswert. Also wenn ich das und das so habe, wenn ich jetzt im Rollstuhl bin, ist das für mich nicht mehr lebenswert. Das ist eine Entscheidung. Der andere sagt, für mich ist im Rollstuhl noch lange lebenswert. Oder wenn ich nicht mehr ansprechbar bin, dann erhaltet mich jahrelang. Und der andere sagt, nein, wenn ich nicht mehr ansprechbar bin, dann dürft ihr mich nicht erhalten, dann dürft ihr langsam alles runterfahren. Und das kann nachher ganz hilfreich sein für die Angehörigen, wenn sie wissen, was derjenige möchte. Und darum sollte eigentlich jede Person schon ganz jung eine Patientenverfügung ausfüllen. Und dort sagt man dann eine Werteerklärung, wo man dort drauf schreibt, was bis wann ist für mich noch lebenswert.
Susanna Diethelm, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für dein Erzählen über die mobile Palliativcare, über deine Arbeit, aber eben ganz Persönliches. Und ich wünsche dir alles Gute weiterhin.
Merci vielmals.
Endlich Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.